Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Heute mit meiner Podcast-Kollegin.
Endlich kannst du es sagen. Hört ihr den Engelschor im Hintergrund? Ich kann ihn hören. Es geht hier auch spontan eine Windmaschine und Pyrotechnik an.
Richtig, und ich habe ein Trickkleid an. Wenn ich das wegreiße, ist so ein Glitzerbody drunter.
Gott sei Dank, ist doch ein Glitzerbody drunter.
Zum Glück machen wir keine Videopodcasts. Ja, ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, das letzte Mal, als du zu Gast warst, hast du ja schon erzählt, du bist jetzt auch Podcasterin. Bist auch endlich auf diesem modernen, dieses frische, dieses
ja,
neue.
Ja, dieses, das, was ja jetzt alle machen. Richtig. Dachte ich, da bin ich mal ganz innovativ und macht das einfach auch. Ja, Tatort Krankenhaus, wir wollen das Kind ja auch beim Namen nennen. Ne? Also so Tatorte hast du, aber ein bisschen anders. Bei uns bedeutet Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Das machen die nicht absichtlich, in den meisten Fällen, da gehen wir von aus. Aber es kann halt durchaus passieren. Und ich mache das zusammen mit meinem Kollegen Peter Gellner. Der ist Fachanwalt für Medizinrecht auf Patientenseite. Und das sind alles echte Fälle, die vor Gericht stattgefunden haben, wo Krankenhäuser verklagt wurden, wo es auch um hohe Summen ging und wo die unglaublichsten Sachen im Krankenhaus passieren. So Zehennagel eingewachsen, hinterher tot, um es jetzt mal so ganz auf die Spitze zu treiben. Da sind sehr extreme Sachen dabei, aber auch so Dinge, ja, die kennt jeder. Blinddarm, Hüfte und was da alles schief gehen kann, das hört man bei Tatort Krankenhaus.
Ja, wir haben es ja letztes Mal schon empfohlen und wenn ihr beim letzten Mal noch nicht gedacht habt, diesen Podcast muss man hören, spätestens jetzt. Weil es ist gut und es ist mit Janina.
Ich kann hier nicht noch ein drittes Mal darüber reden. Das geht nicht. Aber für ein Dankeschön muss kurz Zeit sein, also als du mich eingeladen hast und ich durfte das erstmal drüber reden, das war ein Katapult.
Oh, wie schön.
Also deine Fans haben sich auch wirklich auch bei uns auf der Insta-Seite gemeldet und gesagt haben, wir haben Philipp gehört, Verbrechen von nebenan und den Hinweis auf deinen Podcast. Wir haben auch sofort erstmal eingeschaltet. Also Herr Fleiter, vielen Dank an dieser Stelle. Du hast uns wirklich in so einen kleinen Olymp geschossen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und ich meine, wenn Freunde von mir Podcast machen, dann stelle ich denen den roten Teppich schon so ein bisschen hin. Und ich wusste ja auch, dass es gut ist. Also so. Sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Nein. Wir sind aus mehreren Gründen hier natürlich über einen Fall zu sprechen und es ist heute auch so ein bisschen so eine kleine Abschiedsvorstellung.
Ja, ihr müsst wissen, Herr Fleiter ist heute sehr melancholisch. Man hört es im Moment nicht. Eigentlich könnte man auch sagen, du bist heute eine richtige kleine Heulsoße.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich nach dem Abschiedsvorstellung eine ganz lange Pause machen, damit alle einen Schreck kriegen, aber das hast du mir jetzt verdorben.
Ups.
Ja, schade. Wir hören nicht auf, aber wir nehmen hier das letzte Mal in diesem Studio zusammen auf, in dem vor 5,5 Jahren
irre
alles angefangen hat mit Verbrechen von nebenan. Also wir machen wahrscheinlich gleich nochmal so ein Abschiedsselfie. Aber den Podcast gibt's natürlich weiter, nur nicht mehr aus diesem, ne? Also wir sind nicht mehr an dem Ort, wo alles angefangen hat sozusagen. Und ich würde sagen, du kommst auch wahrscheinlich weiterhin irgendwann mal wieder als Gast vorbei.
Ja, da muss ich mein eigenes Mikrofon wahrscheinlich mitbringen, aber ich bin dabei.
Das kriegen wir hin. Außerdem sprechen wir heute, und darum soll es ja eigentlich gehen, über einen wirklich unglaublichen Fall, der so in der deutschen Kriminalgeschichte einzigartig ist. Eine Inhaltswarnung brauchen wir in dieser Folge nicht unbedingt. Ein paar Namen habe ich geändert. Bist du bereit?
Ich brenne förmlich.
Das ist schön, dann können wir jetzt direkt loslegen. Es ist der Abend des 10. November 2009. Draußen ist es bereits stockduster. Es ist einer dieser Tage, an denen man die Sonne ein bisschen zu sehr vermisst. Für Sabine Hüller, die gerade in ihrem grauen Skoda Fabia Kombi über die A3 bei Würzburg fährt, geht ein langer Arbeitstag zu Ende. Die 40-jährige Geschäftsfrau war heute beruflich in Frankfurt unterwegs und pendelt wieder in ihre Heimat nach Bautzen in Sachsen. Noch mehr als 4 Stunden Fahrt liegen vor ihr, doch trotz Feierabendverkehr kommt sie gut voran, zum Glück. Es ist kurz nach 18 Uhr, Sabine freut sich auf zu Hause und hat keine Ahnung, dass sie dort heute nicht ankommen wird. Gerade passiert die 40-Jährige die Brücke über das Würzburger Tal, wo sich die Autobahn durch die leicht hügelige Landschaft schlängelt. Sabine Hüller gibt Gas, überholt, wechselt auf die linke Spur. Kurz vor dem Rasthof Würzburg Süd überholt sie gerade einen LKW, als es passiert. Innerhalb von Sekundenbruchteilen hört sie einen unheimlichen Krach, dann fliegen ihr tausende Splitter entgegen. Das Fenster ihrer Fahrertür ist explodiert. Hüller liegt schräg im Fahrersitz, versucht zu bremsen, doch sie schafft es nicht. Skoda gerät ins Schlingern, kracht gegen die Mittelleitplanke, bleibt stehen. Endlich. Ein anderer Autofahrer verständigt den Notruf und Sabine Hüller wird mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wahrscheinlich ist ein Reifen geplatzt, das Fenster ist zersplittert. Auf einmal war alles weg, erklärt sie völlig unter Schock. Sie blutet und spürt einen stechenden Schmerz in ihrem Hals. Wahrscheinlich Glassplitter aus der Fahrertür. Noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird sie notoperiert. Doch das, was die Ärzte aus Sabines Hals operieren, ist kein Glas. Hast du eine Idee?
Ja, ich habe so eine Sniper-Geschichte im Kopf.
Echt? Direkt dran gedacht?
Ja, jetzt sag nicht, das ist schon richtig. Da,
Ja, also ich würde jetzt
meine
nicht,
Damen und Herren, die Folge ist vorbei. Ja. Wir haben das Rätsel gelöst.
Es Man war, könnte meinen, dass du öfter in True Crime Podcasts zu Gast bist.
Zumindest affin. Ja. Ja, das klingt für mich wie einer, der hinter der Hecke und das geschossen wurde.
Ganz genau so ist es.
Und also, kann vielleicht noch einer irgendwie einen dicken Stein geworfen haben, aber nee.
Nee, der bleibt ja dann nicht unbedingt im Hals stecken, zum Glück. Richtig. Also sie finden tatsächlich in ihrem Hals die Überreste eines Projektils, das ihre Wirbelsäule nur ganz knapp verfehlt hat. Ein paar Millimeter mehr oder weniger und die 40-Jährige wäre sofort tot oder zumindest querschnittsgelähmt gewesen. Erst am nächsten Morgen erwacht Sabine wieder aus der Narkose. Die OP war erfolgreich, sie ist schwer verletzt, aber ansprechbar. Die Schussverletzung war objektiv lebensgefährlich und führte nur aus glücklichen Umständen nicht zum Tode der Geschädigten. So wird es später in der Akte stehen. Sofort beginnt die Polizei mit den Ermittlungen und schnell ist klar, jemand muss bei voller Fahrt auf Sabine Hüller geschossen haben. Aber wer? Hatte die Geschäftsfrau Feinde? War das ein ganz gezielter Mordanschlag? Ein Polizeisprecher versichert, wir ermitteln in alle Richtungen. Noch am selben Tag erreicht die Polizei einen Anruf, der den Fall noch unheimlicher macht. Am Telefon ist der Mitarbeiter eines Autohauses in Höchstädt an der Donau, das ist so 70 Kilometer vom Unfallort entfernt. Der Mitarbeiter hat gerade routinemäßig eine neue Lieferung von schwarzen Mini Cooper überprüft und dabei eine seltsame Entdeckung gemacht. Im fabrikneuen schwarzen Lack eines der Autos klafft ein 6 mm großes Einschussloch. Doch der Autohausmitarbeiter ist nicht der Einzige, der sich an diesem Tag bei der Polizei meldet. Wenige Stunden später ruft ein LKW-Fahrer an, der am Abend vorher Neufahrzeuge nach Furt im Wald an der tschechischen Grenze geliefert hat. Auch er hat beim Abladen an der hinteren Tür einer der Neuwagen ein kreisrundes Einschussloch entdeckt. Und dann kommt an diesem Tag noch der Anruf der Kriminalpolizei aus Hof, etwa 200 Kilometer östlich. Die Kollegen berichten von einem weiteren Einschussloch, dieses Mal an einem Chemielaster. Hätte die Kugel die Außenhaut des Lasters komplett durchschlagen, wäre es zu einer Katastrophe gekommen. Der LKW hatte hochentzündliches Methanol geladen. Also das ist dann so eine Situation, wie man sie ja eigentlich nur irgendwie aus Alarm für Cobra 11 oder so kennt. Also das wäre richtig, richtig schlimm ausgegangen. Insgesamt hat die Polizei jetzt also 4 Fahrzeuge, auf die geschossen wurde. Und sie alle waren am Abend des 10. November 2009 auf der A3 bei Würzburg unterwegs.
Also für mich, ja, ich bin ja sehr schnell auf den Sniper gekommen. Mhm. Und soweit ich das kenne, ist das ja nicht zielgerichtet auf Personen. Die werden wahrscheinlich überhaupt nichts Gemeinsames haben, sondern es geht eben nur um diese Tat an sich.
Das Schießen an sich,
genau.
Meinst du?
Ja. Mhm. Ich glaube, dass das wahllos ist.
Das widerspricht ja auch so dieser ersten These, dass es vielleicht ein gezielter Mordanschlag war, weil dann würde derjenige ja nicht auch noch auf irgendwelche LKWs mit Autos drauf schießen oder so. Am Donnerstag, also 2 Tage nach dem Abend, der Sabine Hüller fast das Leben gekostet hätte, werden ihr Auto und die Splitter aus ihrem Hals kriminaltechnisch untersucht. Das Ergebnis: auf Sabine wurde mit einer Handfeuerwaffe mit dem Kaliber 22 geschossen, wie so eine Waffe, die häufig von Sportschützen benutzt wird. Und dieses Kaliber taucht schon seit mehr als einem Jahr immer wieder auf. Seit Juli 2008 melden sich immer wieder LKW-Fahrer bei der Polizei, die am Zielort oder bei einer Pause feststellen, dass während der Fahrt auf der Autobahn auf ihre Fahrzeuge geschossen wurde. Da die Fahrer aber die Schüsse beim Fahren selbst nicht bemerkt haben, macht das die Ermittlungen besonders schwierig, weil man es eben nicht eingrenzen kann. Ein Polizeisprecher sagt damals, wenn einer von Hamburg nach Rosenheim fährt und den Einschuss erst am Ziel oder auf einer Rastanlage bei uns sieht, meldet er das der bayerischen Polizei. Doch wo auf der Strecke die Täter zugeschlagen haben, ist völlig unklar. In mehr als einem Jahr ist es den Ermittlern nicht gelungen, den oder die Tatorte einzugrenzen, bis zu dem Schuss auf Sabine Hüller. Es hört sich komisch an, aber aus unserer Sicht war dieser Schuss für die weiteren Ermittlungen enorm wichtig, sagt später einer der Polizisten.
War, also wenn es jetzt wirklich wahrscheinlich unzählige Schüsse, wahrscheinlich waren ja auch Schüsse dabei, die man überhaupt nicht entdeckt hat. Ja. Warum war denn dieser jetzt gerade so auffällig, der einen in irgendeine Richtung führen kann?
Naja, weil man jetzt das erste Mal den Tatort eingrenzen kann, weil sie ist ja direkt, als die Richtig. Kugel praktisch die Scheibe durchschlagen hat, wusste sie, ne, hat sie den Unfall gebaut und dann wusste ja, man, da muss geschossen worden sein. Aber wenn jetzt der LKW-Fahrer erst zu Hause entdeckt, da ist ein Loch in dem Auto, weiß der ja nicht, wann das passiert ist. Also das ist der erste Schuss, wo die ja nach dem Schuss direkt gemerkt haben, wo geschossen
wurde. Muss es eingrenzen können.
Genau. Kapiert. Und man muss sagen, dass die Ermittler bisher auch wahrscheinlich deswegen, weil man die Tatorte nicht eingrenzen konnte, nicht besonders viel in der Hand haben. Der erste Schuss auf einen LKW wird im Juli 2008 registriert. Allein 2008 werden 9 Schüsse auf LKW gemeldet und zwar fast überall in Deutschland. Mittlerweile liegen der Polizei Meldungen über Einschüsse aus 11 Bundesländern vor. Am häufigsten betroffen sind die A6 und die A61 zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Aber das ist natürlich, kannst du dir vorstellen, sehr lange Autobahn, kann man nicht so gut eingrenzen. Mittlerweile ermittelt deshalb sogar das Bundeskriminalamt. Das BKA ist sich sicher, dass die Anschlagsserie sich besonders gegen Lkw-Fahrer richtet, die Neuwagen über Autobahnen transportieren.
Irgendwie habe ich das die ganze Zeit schon gedacht, du erwähnst die Automarken die ganze Zeit so explizit. Mhm. Das machst du doch, sonst ist es doch eher der Wagen. Also wir wussten jetzt schon Mini, was sie da jetzt für eine
Skoda hatte sehen.
Ja.
Ja.
Ich habe mich auf jeden Fall schon mal gewundert, warum das so wichtig ist hier gerade.
Ist halt eine Autofolge, deswegen werden die Marken auch untergebracht. Nee, aber auch das wäre ja eine Möglichkeit, dass da irgendwie jemand unterwegs ist, der Hass auf Autos hat, so in dem Sinne sozusagen. Mhm. Aber es gibt nicht nur Schüsse auf LKW, sondern es sind auch Häuser, Anhänger und Baustellenfahrzeuge angeschossen worden. Also ganz, ganz wild.
Ja, das streut es jetzt schon wieder
ein bisschen mehr. Und man muss sagen, es ist wirklich ein Wunder, dass bisher niemand verletzt wurde, bis eben am Dienstag, den 10. November 2009, die erste Kugel Sabine trifft. Doch eines steht für die Ermittler auf jeden Fall fest. Auf Deutschlands Autobahn ist ein Phantom unterwegs, das scheinbar willkürlich und ohne Vorwarnung um sich schießt.
Nee, ist schön, dass dann auch noch so ein Sniper dazu kommt. Auf der Autobahn hast du es ja auch öfter mal mit, mit Menschen zu tun, die vielleicht andere Vorstellungen von Autobahnfahren haben als ich. Da gibt's ja sowieso schon so viele gefährliche Situationen. Und dann hast du noch die Brückenschmeißer oder so. Ja. Nee, da macht Autofahren auf der Autobahn ja richtig Spaß.
Ja, ich musste jetzt gerade dran denken. Mein Fahrlehrer hat damals zu mir gesagt, das hat sich total eingeprägt. Du musst immer mit der Dummheit der anderen Autofahrer rechnen.
Und so, weil selber fährt man natürlich perfekt.
So nämlich.
Das wissen
wir. Ja, wie du schon sagst, Autobahn ist ja eh immer so ein bisschen, dass du denkst, der fährt irgendwie komisch.
Ja, die anderen kannst du nicht einschätzen. Am besten echt, das habe ich gelernt, schön Abstand halten. Wenn mir da einer komisch vorkommt, mit dir lege ich mich bestimmt nicht an.
Ja, allerdings. Gegen Schüsse hilft dann auch Abstand nicht so viel und das macht es dann irgendwie noch gruseliger.
Und zumal, wenn dieses Gebiet so groß ist. Ja. Ne?
Es kann halt überall passieren und jederzeit. Bereits im August 2009, also 3 Monate vor Sabines Unfall, richtet das BKA die AG Transporter ein, eine Arbeitsgruppe, die in der Schussserie ermitteln soll. Bis zu diesem Zeitpunkt zählen die Ermittler bereits 127 Fälle auf deutschen Autobahnen. Am Donnerstag, den 12. November, gibt die Polizei bei einer Pressekonferenz bekannt, dass auch der Schuss auf Sabine Hüller zu der unheimlichen Serie gehört. Zum ersten Mal hat der Täter einen Menschen verletzt und sogar fast getötet, weil es hätte ja wirklich komplett anders ausgehen können. Aber wo soll man bei den Ermittlungen ansetzen, wenn der Täter scheinbar wahllos und überall in Deutschland zuschlägt? Einer der Ermittler erinnert sich später, unsere Tatorte waren 40 Kilometer breit und 600 Kilometer lang. Die Suche nach dem Phantom der Autobahn gleicht der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Doch dann meldet sich nach der Pressekonferenz Tomasz bei der Polizei. Tomasz ist ein Lkw-Fahrer aus Tschechien, der am Dienstagabend genau wie Sabine Hüller auf der A3 bei Würzburg unterwegs war. Er transportiert an diesem Abend Bürocontainer nach Bingen am Rhein. Beim Abladen entdeckt er in einem der Container gleich 4 Einschusslöcher. Und genau diese Einschusslöcher bringen die Polizei auf die erste heiße Spur. Mithilfe der Löcher können die Experten der Polizei die Schussbahn der Projektile rekonstruieren, weil sie ja ungefähr den Tatort wissen. Das Ergebnis, Tomasz hat den Täter links überholt, als der auf ihn geschossen hat. Nach dem Überholvorgang schießt der Täter noch zweimal auf die Rückseite des Containers. Also der überholt ihn, der fängt an zu schießen und als er sich vor ihn gesetzt hat, schießt der Täter nochmal. Danach überholt der Täter selbst den LKW von Tomasz und setzt einen vierten Schuss ab, dieses Mal von links. Und zusammen mit den Ergebnissen aus dem Schuss auf Sabine Hüller finden die Ermittler ein weiteres entscheidendes Detail heraus. Das Phantom der Autobahn feuert aus einer Höhe von etwa 2,5 Metern. Mhm. Was sagt uns das?
Oh, heute mit Quiz. Mhm. Ja, der sitzt hoch in einem LKW. Würde ich jetzt mal sagen.
Ganz genau. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, auf der Autobahn aus einer solchen Höhe zu schießen, ohne aufzufallen. Der Täter muss einen LKW fahren. Doch das allein grenzt den möglichen Täterkreis nicht wirklich ein. Im Jahr 2009 sind allein in Deutschland rund 2,5 Millionen LKW und Sattelzugmaschinen zugelassen. Dazu kommen Millionen an ausländischen Lastwagen, die jeden Tag über die deutschen Autobahnen rollen. Und woher sollen die Ermittler wissen, ob der Täter Deutscher ist? Also ist ja nicht gesagt, könnte ja auch ein ausländischer LKW-Fahrer sein, der halt nur in Deutschland zuschlägt. Denn neben den Schüssen in Deutschland werden den Ermittlern auch Einschusslöcher aus Belgien, Frankreich und Österreich gemeldet. Wobei es natürlich auch sein kann, dass diese Fahrzeuge in Deutschland beschossen wurden und die Schäden erst in ihrem Heimatland festgestellt wurden. Der Täter bleibt ein Phantom. Mittlerweile kursieren die wildesten Spekulationen. Einige vermuten, die Schüsse könnten von einem militanten Umweltschützer kommen oder von jemandem, der es auf bestimmte Automarken abgesehen hat. Ne? Tanina, das ist hier dein Gedanke gewesen. Andere glauben, wer auch immer für die Schüsse verantwortlich ist, möchte ein virtuelles Ballerspiel in die Realität übertragen. Die Boulevardpresse nennt den Täter den Geisterschützen. Währenddessen versuchen die Ermittler vom BKA, die Autobahnabschnitte einzugrenzen, auf denen die bisherigen Schüsse gefallen sind. Darunter sind die A3 zwischen Köln und Nürnberg, die A4 zwischen Aachen und Köln, die A5 zwischen Karlsruhe und Kirchheim, sowie die A6 zwischen Waldorf und Nürnberg und die A61 zwischen Kerpen und Waldorf. Insgesamt rund 890 Kilometer Autobahn, also eingegrenzt 890 Kilometer. Wenn man sich die Strecken auf der Deutschlandkarte anschaut, sieht der Tatort aus wie ein sehr großes Spinnennetz. Einer der damaligen Ermittler ist Kriminaloberrat Hans-Jürgen Kemmer von der Polizei Würzburg. Der gemütlich aussehende Mann mit dem grauen Schnurrbart und der ebenso grauen Brille sagt über den Fall, es ist beängstigend. Man hat auch Angehörige und Familie, die auf den Autobahnen fahren. Es kann also wirklich jeden treffen. Und ich finde auch, das ist halt deswegen in diesem Fall so gruselig, weil jeder von uns oder fast jeder von uns schon mal in dieser Situation war. Ne? Mhm. Irgendwie auf der Autobahn ist man immer irgendwie unterwegs. Und da du nicht weißt, was da passiert, wann es passiert, ist das ja wirklich richtig, richtig gruselig. Kemmer und seine Kollegen ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Sabine Hüller nicht das letzte Opfer des unheimlichen Autobahnphantoms bleiben wird. Dabei gäbe es eine ziemlich einfache Methode, dem Täter auf die Spur zu kommen.
Guckst mich an.
Ja, das ist heute eine Folge mit Mitarbeitern.
In diesem Fall. Ja, okay, also was würde ich da machen? Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, wie viele Kameras gibt's denn eigentlich auf so einer Autobahn? Und dann habe ich mich gefragt, 2009, ne? Mhm. Hatten wir da nicht auch schon mal sowas wie Toll Collect?
Richtig.
Die Maut, genau. Die Stellen.
Die LKW-Maut. Genau, die war ja damals relativ neu. Nach langem Hin und Her wurde die Benutzungsgebühr für Lastwagen auf den deutschen Autobahnen Anfang 2005 eingeführt. Und dafür wurden überall auf den deutschen Autobahnen Mautbrücken aufgebaut, die automatisch Kennzeichen von mautpflichtigen Fahrzeugen, also von LKW, scannen und speichern.
Das ist ja ganz schön, aber es sind ja sehr, sehr viele. Also es ist ja immer noch schwierig, aber
sehr viele, ja. Also 2009 wurden zum Beispiel 8 Millionen LKW registriert. Mhm. Allerdings, man könnte es ja eingrenzen, ne? Wenn die Ermittler diese Daten mit den Tatorten und den Zeitpunkten abgleichen würden, könnten sie dem Täter ziemlich schnell auf die Spur kommen.
Das Spinnennetz zuziehen, was er da gefahren hat.
Aber das verhindert der deutsche Datenschutz. Im Autobahnmautgesetz gibt es sogar extra ein Paragraph, der verbietet, die erhobenen Daten, wie beispielsweise Kennzeichen, an die Polizei weiterzuleiten. Bei den Ermittlern sorgt das für Kopfschütteln. Als Polizeibeamter muss ich die Gesetze respektieren, das ist Datenschutz. Aber als Bürger habe ich das nie verstanden. Der Datenschutz wird mit dem Recht auf informelle Selbstbestimmung höher gesetzt als das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, kritisiert Kriminaloberrat Kemmer die Lage der Ermittler. Kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen, dass die ein bisschen angepisst sind, weil es wäre einfach, wenn man es könnte.
Ja.
Ist halt sehr deutsch, ne, dieses Datenschutzding. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Datenschutz scheißegal
Nein,
ist.
Nein, Fluch und Segen in solchen Fällen halt.
Aber es ist schon etwas, was, also diese Diskussion der Art, erinnert dich mal hier an Google Street View, ne, wie die Leute alle auf die Barrikaden gegangen sind, dass so Häuser fotografiert werden sollen. Nicht, dass ich finde, dass Google cool ist und dass die alle Informationen haben sollten, aber das gab es in anderen Ländern halt nicht.
Du, heutzutage traue ich dem sowieso nicht mehr. Ich denke, die kommen sowieso an alle Daten ran.
Ja, weil die, da ist das Handy hört mit. Ja,
genau.
Ja.
Also
das stimmt. Aber ja, was die halt dürfen, dürfen die Ermittler nicht.
Ja, oder irgendwie finden die da nicht vielleicht noch so ein kleines Nadel, nicht Nadel, wie heißt das denn?
So ein Schlupfloch.
Ja, finden die da nicht vielleicht irgendwie noch so ein kleines Schlupfloch? Ist ja auch so, man darf eigentlich nicht in eine Wohnung ohne Durchsuchungsbeschluss, aber ist Gefahr im Verzug, oh, wir gehen rein. Ja. Ja, irgendwas wird denen doch da einfallen.
Ja, ich komme gleich noch dazu. Stand jetzt ist es aber so, dass sie nicht weiterkommen. Ja. Also die Ermittlungen geraten ins Stocken, der Täter macht einfach weiter. Auf der A2 bei Eimersleben in Sachsen-Anhalt schießt das Phantom im Februar 2010 auf zwei Arbeiter, die gerade mit ihrem Kleintransporter auf dem Weg zur Arbeit sind und verfehlt sie nur knapp. Mittlerweile, also wir haben jetzt 2010, zählt das Bundeskriminalamt mehr als 400 Schüsse. Allein der Sachschaden geht in die Millionen. Ein Jahr später, also im Jahr 2011, ist der Schuss von Sabine Hüller fast 2 Jahre her und die Ermittler haben immer noch keine heiße Spur. Und so wird die Soko BAP, also Bundesautobahn der Würzburger Polizei, die bisher ermittelt hat, immer weiter verkleinert und andere Fälle rücken in den Vordergrund. Wir haben das zurückgefahren, weil wir das auch einfach nicht mehr personell so durchführen konnten, erinnert sich Hans-Jürgen Kemmer. Aber er und seine Kollegen wollen nicht aufgeben, beschäftigen sich teilweise auch nach Feierabend noch mit dem Fall. Doch trotz mehr als 1200 Fahndungsplakaten und einer Belohnung von mittlerweile 27.000 Euro gibt es immer noch keine heiße Spur. Dann wird es auf den deutschen Autobahnen eine Zeit lang ungewöhnlich still. Monatelang gibt es keine Schüsse mehr. Ist der Albtraum vorbei? Die Ermittler sind skeptisch. Wir dachten nicht, dass das das Ende der Serie war. Das hätte nicht gepasst, sagt später einer von ihnen. Sie können nicht ahnen, dass das Phantom in dieser Zeit weitermacht, nur eben anders. In der Zeit, wo auf den deutschen Autobahnen nicht geschossen wird, verteilt ein Unbekannter rund um die Kleinstadt Kall in der Eifel insgesamt 182 3x3 cm große Metallplatten mit Nägeln auf den Straßen.
Ach.
Also ne, so kleine, fiese Plättchen, die dir richtig schön die Karre kaputt machen können. Wie durch ein Wunder kommt niemand zu Schaden. Erst viel später kommt heraus, dass diese Platten aus den Verschlüssen von LKW-Gurten gebastelt wurden. Also das hat man damals nicht zusammengebracht. Am 12. Juni 2012 ist die Pause dann vorbei. Das Phantom der Autobahn schießt wieder und noch etwas hat sich geändert. Der Schütze hat jetzt das Kaliber gewechselt und benutzt kein Kleinkaliber, sondern 9mm Patronen, wie sie zum Beispiel auch beim Militär benutzt werden. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand stirbt, nochmal deutlich gestiegen, heißt es damals von der Polizei. Wäre zum Beispiel Sabine Hüller von einem solchen Projektil getroffen worden, wäre sie jetzt tot. Das Phantom auf der Autobahn ist also noch gefährlicher geworden. Die Polizei reagiert im Oktober 2012 mit der Gründung einer BAO. Das hatten wir schon mal in, glaube ich, 2 vorherigen Folgen. BAO steht für Besondere Aufbauorganisation. Also dort werden besonders große Ermittlungen von verschiedenen Polizeiteilen gebündelt. In diesem Fall bedeutet das, dass ab sofort Polizisten aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemeinsam an dem Fall arbeiten. Auch die Staatsanwaltschaften aus Koblenz und Würzburg beginnen ein neues Sammelverfahren, um die Taten zu bündeln und zu koordinieren. Am 12. Dezember 2012 wendet sich dann der damalige Chef des Bundeskriminalamtes, Jörg Zierke, in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY an die Zuschauer. Noch nie vorher ist ein BKA-Chef bei Aktenzeichen aufgetreten. Zierke verkündet im ZDF, dass die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters ausgesetzt wurde, auf 100.000 Euro erhöht wurde. Eine Summe, die man sonst eigentlich nur aus Fahndungen nach RAF-Terroristen kennt. Beides zeigt, wie sehr die Ermittler damals unter Druck stehen. Doch auch nach der Ausstrahlung der Sendung gehen keine Hinweise ein, die die Ermittlungen auf die Spur des Täters bringen. Deshalb überlegen sich die Ermittler einen neuen Trick. Und zwar etwas, das es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Noch immer dürfen sie die Mautsysteme aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht benutzen. Also sagt irgendwann einer von ihnen, dann bauen wir das halt nach. Die Ermittler wollen also auf den Autobahnen eigene Lesegeräte installieren, um Kennzeichen zu scannen. Also es sind so spezielle Kameras, die du vielleicht schon aus so Parkhäusern bei Hotels kennst, ne? Wo du vorher dein Nummernschild angibst und die scannen nur das Nummernschild und lassen dich dann durch.
Also und dann gibt's mit dem Datenschutz plötzlich kein Problem mehr. Das ist auch im Prinzip same, same.
Das ist im Prinzip same, same. Und deswegen finden Datenschützer das wenig überraschend auch richtig, richtig blöd.
Das meinte ich mit der Hintertür. Ja, so. Es ist Gefahrenverzug, wir müssen rein.
Ja, also natürlich werden durch diese Methode auch tausende Kennzeichen von Auto- und Lkw-Fahrern erfasst, die jetzt gar nichts mit den Taten zu tun haben. Also das verstehe ich vom Ansatz auch her, ne, dass es eigentlich keinen Grund dafür gibt, irgendwie unbescholtene Menschen auszuspionieren.
Ich finde es aber auch schön, dass du auch was verstehst zwischendurch.
Manchmal verstehe ich auch Dinge.
Das ist top.
Also auch diese Vorstellung, dass jetzt die Polizei weiß, wann du wo auf der Autobahn unterwegs bist, ist ja auch ein bisschen gruselig. Also wird die Methode rechtlich geprüft, dann gibt die Staatsanwaltschaft Koblenz ihr Okay. Der damals zuständige Oberstaatsanwalt verteidigt sich später in einem Interview mit dem ZDF. Die Staatsanwaltschaft ist nicht nur da, um eine gute Figur zu machen, sondern sie ist in erster Linie dafür da, um Straftaten aufzuklären. Womit er recht hat. Um der Kritik der Datenschützer zumindest etwas entgegenzukommen, begrenzt die Staatsanwaltschaft Koblenz die Dauer der Maßnahmen auf 3 Monate. Vom 3. Dezember 2012 bis zum 3. März 2013. Insgesamt stellen die Ermittler 7 Lesegeräte an strategisch günstigen Stellen auf. Zum Beispiel auf der A3, der A5 und der A6. Du kannst dir vorstellen, dass es ein enormer Aufwand ist. Jetzt muss das Phantom nur noch in diesem Zeitraum zuschlagen. Doch dann passiert erstmal nichts. Der Täter zieht sich zurück und es gibt keine weiteren Schüsse. Die Falle ist aufgestellt, aber sie schnappt nicht zu.
Ist die denn eigentlich öffentlich irgendwie? Wusste man das?
Ja, ja, klar.
Dann ist bleibt er zu Hause und dreht die, Däumchen.
Ist öffentlich geworden durch die Datenschützer auch, ne? Weil es halt so einen riesen Aufschrei gab und die sich verteidigen mussten.
Ja.
Und so eine ganz geheime Operation war es dann leider nicht mehr.
Ja, so gar nicht mehr.
Ja.
Also hat er erstmal die Füße stillgehalten, der Bursche.
Ja.
Die man Burschen weiß ja noch gar nicht,
Burschen,
wer,
ja,
wo, wie viele.
Genau. Ja, aber das ist natürlich wahnsinnig frustrierend, ne? Du machst dir diesen ganzen Aufwand und dann funktioniert's nicht. Nach langem Hin und Her erklärt sich die Staatsanwaltschaft in Koblenz bereit, den Einsatz der Lesegeräte nochmal um 1 Monat zu verlängern, also bis zum 3. April 2013. Mehr geht rechtlich nicht. Doch auch innerhalb dieser Verlängerung passiert nichts. Die Ermittler sind sich sicher, wenn sie nur lange genug warten, wird das Phantom wieder zuschlagen. Aber ihnen rennt die Zeit davon. Also wenden sie sich an die Staatsanwaltschaft Würzburg, die ebenfalls in diesem Fall ermittelt. Das hatte ich ja gerade erzählt, dass es 2 Staatsanwaltschaften sind. Weil die in einem anderen Bundesland sitzt und dementsprechend mit anderen Landesdatenschutzbeauftragten zu tun hat, kann die Würzburger Staatsanwaltschaft die Maßnahme verlängern. Dann geht das ganze Spiel sozusagen wieder von vorne los. Im Gegensatz eben zu ihren Kollegen aus Koblenz in Rheinland-Pfalz. Das ist so ein ganz kleiner juristischer Kniff, der in diesem Fall die große Wende bringen wird. Es ist die Nacht zu Montag, den 15. April 2013, auf der A61 bei Koblenz. Wieder 6 Schüsse auf mehrere Lastwagen. Wieder wird, wie durch ein Wunder, niemand verletzt. Endlich ist die Falle zugeschnappt. Auf den Aufnahmen des Tatzeitpunktes sind insgesamt 45 Lkw zu sehen. Einer davon muss das Fahrzeug des Phantoms sein. Auch in den Tagen danach schießt das Phantom wieder auf andere Lkw, wie fast immer von hinten, während er überholt wird. Und als die Ermittler die registrierten Kennzeichen der Tage vergleichen, stoßen sie auf einen Lkw, der jedes Mal in der Nähe der Tatorte war, wenn die Schüsse gefallen sind. Treffer. Der Lastwagen gehört zu einer Spedition in Monschau an der belgischen Grenze. Durch Fahrtunterlagen der Firma und das Kennzeichen können die Ermittler eingrenzen, welcher Fahrer zum Zeitpunkt der Taten in der Nähe der Tatorte unterwegs war. Außerdem überprüfen sie auch die Handydaten des Verdächtigen. Noch ein Treffer. Das Handy des Mannes war immer genau dort eingeloggt, wo auch der LKW von den Lesegeräten erfasst wurde. Bei einer Überprüfung des Verdächtigen kommt heraus, dass er 2010 bereits einmal wegen Nötigung verurteilt wurde und vor kurzem für 8 Wochen seinen Führerschein abgeben musste. Genau in den 8 Wochen, in denen das Phantom der Autobahn nach dem Auftritt von BKA-Chef Zierke nicht mehr geschossen hat. Es passt einfach alles, so erzählt einer der Ermittler später. Es war teilweise so schlüssig, dass man schon wieder Zweifel bekommen hat, ob das so sein kann. Also es passt fast schon zu gut. Und als die Ermittler dann noch den LKW des Verdächtigen untersuchen, läuft es ihnen eiskalt den Rücken herunter. Im Fahrerhaus des Lastwagens, wo andere Fernfahrer ihren Namen präsentieren, hier so Money oder Hotte Uni oder ja, sowas, genau, steht ein Schild und auf diesem Schild 3 Worte. Ich bin es.
Nein, im Ernst?
Damit ist er die ganze Zeit rumgefahren.
Ach, ist das perfide. Mhm. Was ist das für ein Spiel, was der da treibt? Wollte der geschnappt werden? Ist der komplett gaga? Boah, oh nein. Ja. Surprise hier gerade.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wieso. Der Fall ist ja riesengroß gewesen.
Ja.
Ich habe gerade echt Festplatte gelöscht. Ich fieber hier mit. Für mich ist das gerade total neu. Das ist ja völlig irre.
Ja, wir springen jetzt mal ein bisschen vorwärts. Ich werde dir gleich ein bisschen mehr über den Typen erzählen. Es ist früh am Morgen des 23. Juni 2013. Die meisten der rund 150 Einwohner des Örtchens Frohnrath in der Eifel sind wahrscheinlich gerade erst aufgestanden. Hier zwischen kleinen Einfamilienhäusern und gepflegten Vorgärten leben auch Karl-Heinz Morschke, den alle nur Kalle nennen, und seine Frau. Dass bereits seit mehreren Tagen fremde Augen aus einem abgedunkelten VW-Bulli die Straße beobachten, scheint niemandem aufgefallen zu sein. Mittlerweile ist es 6:15 am Morgen, die ersten Vögel zwitschern schon. Die Ruhe des Morgens endet in genau diesem Moment. Mehrere Autos fahren vor, schwarz gekleidete und schwer bewaffnete SEK-Beamte springen heraus. Das Spezialeinsatzkommando sprengt die Haustür und rennt ins Schlafzimmer. Dort nehmen sie den völlig überraschten Morschke fest, der heute eigentlich nach 3 Wochen Urlaub seine nächste Tour als LKW-Fahrer starten wollte. Das Phantom der Autobahn ist gefasst. Oder, wie es BKA-Chef Zierke ausdrückt, wir haben die Nadel im Heuhaufen gefunden.
Ich bin so gespannt, was das für ein Typ ist. Das klingt so bieder. Und er so, Herr Morschke, den sehe ich mit so einem, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch irgendein, ja, ich wollte schon, wie heißt das? Nicht Strebergarten, sondern
Schrebergarten.
Genau, so Herr Morschke, das ist so einer für mich in Kordpantoffeln und hat einen Schrebergarten. So irgendwie.
Ja, also du kannst dir den wirklich so vorstellen, wie du dir so einen typischen, in Anführungsstrichen, LKW-Fahrer vorstellst. Also der ist zu dem Zeitpunkt Ende 50, ist eher stämmig, trägt so einen Kurzhaarschnitt, einen dunklen Schnäuzer und in seinem linken Ohr so ein Goldohrring. Und seine Haut, das fand ich ganz interessant, die sieht wirklich so aus, als würde er jede freie Minute nutzen, um sich auf einem Klappstuhl in der Sonne zu brutzeln. Also das ist wirklich sehr...
Das Modell Leder.
Diese Lederhandtasche, genau. Keiner seiner Kollegen kann sich vorstellen, dass ausgerechnet der Kalle das Autobahnphantom sein soll. Sein Chef erzählt zum Beispiel später in einem Interview mit dem Stern, wenn jemand mir gesagt hätte, dass der Schütze aus meiner Spedition kommt, wäre Kalles Name der letzte gewesen, den ich genannt hätte. Karl-Heinz Morschke wird 1955 in Halle an der Saale geboren und wächst dementsprechend in der damaligen DDR auf. Sein Vater ist Major der Volksarmee, seine Mutter arbeitet in der Industrie- und Handelsbank. Schon früh gilt Morschke als Einzelgänger, wehrt sich immer wieder gegen das System der DDR. Nach seiner Lehre als Dreher zieht er mit anderen Jugendlichen rum, knackt erst Fahrräder und dann Autos, am liebsten die von Parteibonzen. Das bringt ihn ins Gefängnis, als er gerade mal 22 ist. Als Anführer der Autoknackerbande wird er zu 14,5 Jahren Haft verurteilt, was schon für krass ist.
Ja.
Er findet es auch ganz, ganz ungerecht. Und wahrscheinlich spätestens ab diesem Zeitpunkt wächst seine Abneigung gegen den Staat und die Gesellschaft zu Hass heran, weil er sich ja auch so schlecht vom Staat behandelt fühlt. In der JVA in Brandenburg kommt Morschke in der Werkstatt des Knasts zum ersten Mal mit Waffen in Kontakt. Hier beginnt eine Leidenschaft, die ihn den Rest seines Lebens begleitet. 1987 wird Morschke nach insgesamt 10 Jahren Haft vorzeitig entlassen. Da ist er 32. 2 Jahre später nutzen seine Frau und er bei einem Urlaub in Ungarn die Gelegenheit, rüberzumachen in die BRD. Zuerst ziehen die beiden nach Köln, dann weiter raus aufs Land ins Dörfchen Frohnrath. dort beginnt er dann auch als Lkw-Fahrer in der Spedition im etwa 100 Kilometer entfernten Monschau zu arbeiten. Den Lkw-Führerschein hat er noch aus DDR-Zeiten. Das kleine Einfamilienhaus in der Eifel bezahlen Karl-Heinz Eltern, die er nach der Wende zu sich und seiner Frau in den Westen holt. Doch das geht nicht lange gut, weil Karl-Heinz Ehefrau und seine Mutter sich nicht verstehen. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme leben seine mittlerweile demenzkranken Eltern beide in einem Altersheim in Halle an der Saale. In dem kleinen Eifeldorf hat Karl-Heinz Morschke nie so richtig Anschluss gefunden. Er ist der etwas seltsame Ossi, den sie hinter vorgehaltener Hand Majörchen nennen, weil er seinen Hund immer so rumkommandiert. Und so zieht sich Karl-Heinz nach Feierabend immer mehr in seinen Keller zurück, indem er sich selbst Waffen und sogar einen Schießstand bastelt. Und das Majörchen hat eine extrem kurze Zündschnur. 2010 ärgert er sich so sehr über einen hinter ihn fahrenden Kraftfahrerkollegen, dass er mit seinem LKW gleich die gesamte Autobahnauffahrt blockiert. Das heißt, er stellt sich quer, dass auch kein anderer
an. Ja, das ist auch wenigstens mal eine Duftmarke, die man da mal setzt. Bisschen extrem.
Ja, so nicht so ganz angemessene Reaktion. Möchte man sagen. Nach seiner Festnahme 2013 wird Karl-Heinz Morschke vernommen, doch er streitet alles ab. Ich habe nichts getan, ich habe nicht geschossen, ich habe keine Waffen. Es ist der einzige Satz, den Karl-Heinz Morschke immer wieder wiederholt. Doch diese Lüge hält nicht lange. Als die Ermittler sein Grundstück durchsuchen, entdecken sie in der akkurat geschnittenen Thujenhecke das Versteck des Autobahnphantoms. Ordentlich in schwarzen, wasserdichten Beuteln verpackt, hängen an mehreren Fleischerhaken in der Hecke seine Waffen mit rund 1300 Schuss Munition.
Moment, das hängt draußen? Hat er nicht Nachbarn? Was? Wo?
Der hat das, ja.
Fleischerhaken in der Hecke.
In der Hecke. Dass du halt so in die Hecke reingreifen musst, um das da rauszuholen. Also man kann es von außen nicht sehen.
Ach so, wer sucht sich denn so ein Versteck aus? Was ist denn mit diesem Mann? Und da hat nie einer was von mitbekommen, dass der da so...
Nö. Also sagen natürlich alle. Also seine Ehefrau schweigt und hält zu ihm, übrigens auch heute noch. Auch die Nachbarn sind völlig schockiert. Er hatte doch keinen Grund, es ging ihm doch gut, sagt einer von ihnen nach der Festnahme des Nachbarn. Dass die Ermittler im Garten der Morschkes einen Baumstamm finden, der mit Einschusslöchern geradezu übersät ist und offensichtlich als Zielscheibe benutzt wurde, will niemandem in der Nachbarschaft aufgefallen sein.
Vielleicht waren die gerade mal im Urlaub oder so. Ja, manche schießen ja Spatzen weg aus den Bäumen.
Ja, aber stimmt.
Nicht unbedingt.
Macht man auf dem Land so auch Knarre. Häufiger. Ja.
Ganz kurz, ich habe die ganze Zeit denke ich immer noch an dieses Schild im LKW. Also er streitet alles ab. Gibt es da diesen LKW? Gibt es da noch dieses Schild?
Ja. Bei dieser. Aber das kann man ja auch auf viele andere.
Was stand
nochmal
genau drauf?
Die drei interpretieren.
Worte? Ich war es. Ich bin es.
Ich bin es. Stand da drauf.
Ich bin es.
Aber es kann ja auch heißen: Ich bin's. Ich bin der geilste Fahrer zum Beispiel. Also ich glaube, damit kannst du jetzt jemanden nicht überführen.
Ja, aber nur, ich hätte jetzt erstmal geguckt.
Ja. Ja, man muss ja erstmal sozusagen sammeln. Also es ist schon wild und ich habe schon oft in diesem Podcast festgestellt, dass selbst, also gerade in diesen Nachbarschaften, wo man denkt, man kennt sich untereinander und wohnt so Jägerzaun an Jägerzaun, dass da dann nachher mal, also das konnte ja keiner
ahnen. Heißt es irgendwie immer. Man hört doch ganz selten, dass einer sagt, ja, der ballert auch immer in seinen Baum rein.
Ja, das stimmt. Komisch. Und auch unter seinen Kollegen ist die Fassungslosigkeit riesig. Der Kalle war zuverlässig, den konnte ich auf jeder Tour einsetzen. Er war ein Mann für alle Fälle. Jemand, der sich nach den Weihnachtsfeiern noch für die Einladung bedankt, erklärt zum Beispiel sein Chef in einem Interview mit der Autobild.
Morschke. Nur weil jemand Irres macht, entschuldige bitte, ja, aber voll. Nur weil jemand Irres macht, kann der ja ein ganz empathischer Mensch sein. Und wenn es nur ist, um da so ein, dieses Bild aufrecht zu erhalten, du kannst doch ein netter, umgänglicher Typ sein. Deswegen kannst du trotzdem an einer Seite einen an der Marmel haben.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr menschlicheres Reflex, dass man sagt, bei Leuten, die solche Taten begehen, die so krank sind, dass man denen...
sehen auch, schon diabolisch
genau,
aus.
Genau, die sind schon so ein Monster und wie man das aus der TKKG-Folge kennt, die Gangster haben immer eine Hakennase und stechende Augen und so. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also der ist bei der Arbeit super beliebt. Der hat sich einen so guten Namen gemacht, dass er immer die neuesten LKW zum Fahren bekommt. Zuletzt eben ein Mercedes Actros. Nur ein einziges Mal zeigt Karl-Heinz einem Bekannten auf einer Autobahnraststätte einen selbstgebauten Schalldämpfer. Als der ihn daraufhin auf den Unfall von Sabine Hülle anspricht, wird Kalle plötzlich richtig sauer. Der Bekannte entscheidet, nicht weiter nachzufragen und auch sonst niemandem davon zu erzählen. Also der hatte schon so einen Verdacht, dass das irgendwie miteinander zu tun haben könnte. Und so muss der Prozess gegen Karl-Heinz Morsch klären, warum der unauffällige Lkw-Fahrer zum Phantom der Autobahn wurde. Die Verhandlung beginnt am 11. August 2014 vor dem Landgericht Würzburg. Als Morschke in den Gerichtssaal C017 geführt wird, scheint er verwundert, dass so viele Menschen Interesse an seinem Fall haben. Der Gerichtssaal ist komplett gefüllt, genau wie die hunderte von Ordnern des BKA, die bereits ordentlich aufgereiht in den Regalen hinter der Staatsanwaltschaft stehen. Sie sind vollgestopft mit den unzähligen Fällen der Schussserie. Allein die Verlesung der Anklage am ersten Prozesstag dauert so lange, dass nach 3 Stunden erst ein Viertel der Anklagepunkte verlesen worden ist. Wie oft Karl-Heinz geschossen hat, weiß er selbst nicht mehr, erklärt er dem vorsitzenden Richter. Auch deshalb spricht das Bundeskriminalamt von einem der beispiellosesten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte. Um das Verfahren zu beschleunigen, werden nur 112 der weit über 700 Schüsse zur Anklage gebracht, also nur die Spitze des Eisberges, wie der Oberstaatsanwalt erklärt. Karl-Heinz Morschke wird wegen versuchten Mordes in 5 Fällen, Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung, Eingriff in den Straßenverkehr und Verstößen gegen das Waffengesetz angeklagt. Vor Gericht versucht der mittlerweile 59-Jährige seine Taten zu erklären, also er bricht sein Schweigen. So will er vor Jahren mal von einem Autotransporter abgedrängt worden sein und habe deshalb fast einen schweren Unfall gebaut. Also diese Transporter, die Neuwagen auf der Autobahn transportieren, die scheinen ihn besonders hart zu triggern. Seitdem verspüre er einen unbändigen Zorn auf Lkw-Fahrer, vor allem auf die, die Autotransporter fahren. Außerdem erzählt Morschke, er sei mal nachts auf einem französischen Rastplatz von rumänischen Lkw-Fahrern bestohlen worden, während er schlief. Am Morgen standen links und rechts die Türen auf und alles war geklaut.
Also er hat geschlafen, aber er weiß, dass es rumänische Lkw-Fahrer waren, die ihn da beklaut haben.
Ja, woher weiß er? Das weiß er einfach. Also so hat er es gesagt. Und ab da an richtet sich Karl-Heinz Hass auf alle ausländischen Fahrer oder noch mehr auf ausländische Fahrer, die sich aus seiner Sicht auf den deutschen Autobahnen einfach nicht benehmen können. Für ihn herrscht, und das ist ein Zitat, Krieg auf den deutschen Autobahnen, wie er dem Richter erklärt. Und dass man in diesen Krieg nur mit einer Waffe ziehen kann, das findet Karl-Heinz Morschke eigentlich gerecht. Und diese Waffe hat sich der Bastler Karl-Heinz Morschke selbst gebaut, genau wie den Schalldämpfer, von dem ich eben schon erzählt habe. Gute Arbeit, wie der Waffensachverständige des BKA zugeben muss. Als der vorsitzende Richter fragt, wie Morschke überhaupt schießen gelernt hat, zuckt der Angeklagte nur mit den Schultern. Das kann er eben. Allerdings will Karl-Heinz Morschke bei seinen Schüssen nie die Absicht gehabt haben, den Verkehr oder Menschenleben zu gefährden. Er will immer nur auf die Ladung gezielt haben. Das kann der Richter nicht so ganz glauben, vor allem weil Morschke meist im Dunkeln und aus voller Fahrt geschossen hat. Also mit über 100 km/h ist, glaube ich, schwierig, irgendwie so ganz gezielt da zu schießen. Der Angeklagte erklärt, er habe die Autotransporter im Dunkeln wegen ihrer Beleuchtung schon von Weitem sehen können. Außerdem sei er sehr treffsicher und habe ja schließlich auch zu Hause geübt. Also er ist so ein bisschen stolz auch darauf.
Ja, total.
Wie, ne? Also dass er sich die Waffe so toll gebaut hat und dass er immer so toll getroffen hat, das findet er gar nicht schlimm.
Geh auf den Kirmes und schieß da.
So gefühlt, ne? Und so schildert Morschke vor Gericht mit einem gewissen Stolz in der Stimme, wie er während seiner Streifzüge mit links lenkt und mit der rechten Hand aus dem Fenster seines Lkw schießt, bei voller Fahrt. Ich habe mit der Waffe mitgezogen, erklärt er. Ich war der Annahme, jeder Schuss ein Treffer. Dass er dabei auch Häuser, Anhänger, Baustellenfahrzeuge und Sabine Hüller in den Hals getroffen hat, will er gar nicht bemerkt haben. Seine Waffe versteckt er nach den Schüssen meist im leeren Airbagfach oder im Kühlfach neben dem Fahrersitz, wo andere ihre Softdrinks verstauen.
Ja, das klingt ja alles wie so einen lustigen kleinen Sport, und das hätte der gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also ich traue dem zu, dass der da wirklich niemanden verletzen wollte absichtlich. Sondern diese Wut, das, was ihn da triggert, da ballert der drauf los, wie so ganz naiv. Ja, ich treffe das schon, ich mache das ja auch, ich kann das ja.
Ja.
Da passiert ja nichts.
Ist halt bei normalem Menschenverstand sehr schwer nachzuvollziehen, ne? Dass man irgendwie wegen so einer Nichtigkeit dann so durchdreht und irgendwie.
Na, der normale schießt. Menschenverstand weiß halt auch, was man tun darf und was man eben nicht tun darf.
Ja. Ich glaube, das macht es eben auch so schwer für das Gericht, eine rationale Erklärung auf diese Frage zu finden, eben warum Karl-Heinz Morschke hunderte Male aus seinem LKW geschossen hat. Die Staatsanwaltschaft ist aber davon überzeugt, dass es erst sein Frust und dann später tatsächlich die Lust am Schießen war, die den Angeklagten immer wieder zum Abdrücken gebracht haben. Weil man muss ja sagen, er wusste ja irgendwann, dass die ihm auf der Spur sind und er hätte das ja auch einfach lassen können, ne? Wenn er.
Ich sag mal so, wenn du damit anfängst und der hat Spaß gehabt,
ja, genau
da dran, das ist ja ein bisschen aufregender als am Schießstand.
Ja, also er selber sagt, dass er anderen Fahrern einen Denkzettel verpassen und sie bestrafen wollte, damit er seinen inneren Schweinehund beruhigen kann. So hat er es selbst formuliert. Dass er dabei Menschenleben wie das von Sabine Hüller riskiert, scheint ihn weniger zu stören. Für ihn war das Schießen ein Gefühl von Genugtuung, verrät er. Mir ist bewusst, dass das für Außenstehende nicht nachvollziehbar ist, erklärt er weiter. Heute weiß ich nicht mehr, was mich damals geritten hat.
Das glaube ich ihm schon mal nicht.
Ja, kann mir auch nicht vorstellen. Also, dass der Angeklagte wirklich sich nicht bewusst war, dass er mit seinen Schüssen Menschen töten kann, glaubt ihm die Staatsanwaltschaft erwartungsgemäß auch nicht. Sie sagt, er war sich den erheblichen Risiken eines Fehlschusses und der hiervon ausgehenden Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer bewusst. Und doch sieht sich Morschke im Recht und glaubt, dass er der Richtige ist, um andere zu erziehen und zu bestrafen. Als beispielsweise seine Frau in Köln mal ein Knöllchen fürs Falschparken bekommt, wird Karl-Heinz so sauer, dass er zur Waffe greift. Ich bin dorthin gefahren und habe ein paar Autos zerschossen, erklärt er vor Gericht, als sei das völlig selbstverständlich. Also das ist so einer, der sich seine eigenen Gerechtigkeit baut irgendwie.
Wie sie mir gefällt.
Ja, total, ja. Also Karl-Heinz Morschke sieht sich selbst als derjenige, der andere für ihr Fehlverhalten bestraft. Und du kannst dich ja vielleicht daran erinnern, dass ich eben erzählt habe, dass in dem Städtchen Kall in der Nähe seines Wohnortes 182 Metallplatten mit Nägeln.
Ja, die Nummer hat er ja auch noch da. Also, und auch da, das wollte ich vorhin gefragt haben, da ist wirklich niemandem was passiert, da ist keiner zu Schaden gekommen. Nur, weil da kannst du ja das Lenkrad rumreißen und das ist ja höchst gefährlich.
Also auch da wieder nur durch riesengroßes Glück ist es halt nur zu Sachschäden gekommen, ein paar Reifen sind geplatzt, aber es ist niemandem was passiert. Und der Grund für diese ganze Aktion, das ist ja auch ein Aufwand. Der musste 182 Platten zu Hause bauen und die dann da nachts irgendwo verteilen.
Sonst kein Hobby hat.
Ja, aber es ist schon krass, ne? Also mit wie viel Engagement er da sozusagen
reingeht. Ja, seine ganze Freizeit scheint er darauf angewendet zu haben.
Ja, und jetzt pass mal auf, was der Grund dafür ist, warum er das gemacht hat. Er hatte sich geärgert, weil er dort in dieser Stadt mit seinem Privatwagen in einen Nagel gefahren ist. Und er hat gedacht, so, wenn mir das passiert, wenn diese Stadt ihre Straßen nicht sauber macht, dann bestrafe ich auch jeden anderen, der hier rumfährt.
Weißt du, an wen ich gerade denken muss?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich weiß gar nicht, wie der sich nennt. Das ist dieser Typ auf dem Fahrrad, der immer die ganzen...
Der Anzeigenhauptmeister.
Der Anzeigenhauptmeister. Da muss ich wirklich dran denken.
Stimmt.
Die ganzen Knöllchen schreibt.
Ja, es ist so, er ist so ein Bestrafer und Kämpfer für Recht und Ordnung.
So, ich bin nämlich auch über diese Überzeugung, ich habe hier Recht.
Ja.
Und das zeige ich euch jetzt auch mal. Mhm. Und ich kläre das jetzt hier, weil die da oben, die machen ja nichts.
Ja, man könnte sagen, dass es ein sehr deutscher Fall ist, ne? Also das kann man sich eigentlich...
trieft quasi heraus.
Es trieft wirklich vor Allmann. Kurz vor Prozessende scheint Karl-Heinz Morschke dann doch bewusst zu werden, was er mit seinen Aktionen angerichtet hat, oder aber sein Anwalt hat ihm dazu geraten, er entschuldigt sich bei allen Eigentümern der beschädigten Fahrzeuge und auch bei Sabine Hüller, die er durch seinen Schuss fast getötet hat. Kein Geld der Welt wird das, was mir passiert ist, je wieder wegmachen, sagt sie. Das Urteil für das Phantom der Autobahn fällt am 30. Oktober 2014. Karl-Heinz Morschke wird wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr und Verstößen gegen das Waffengesetz zu 10,5 Jahren Haft verurteilt. Sein Schuldspruch nimmt Morschke mit gefalteten Händen und ohne erkennbare Reaktion hin. Bereits vorher hat er erklärt, für das, was ich gemacht habe, stehe ich gerade, aber was ich nicht gemacht habe, das sehe ich nicht ein. Also er hat immer noch einige der Taten abgestritten, so völlig lächerlich im Gesamtkontext. In seiner Urteilsbegründung erklärt der Vorsitzende Richter, Morschke habe Roulette mit dem Leben anderer Verkehrsteilnehmer gespielt. Die Kammer ist sich allerdings sicher, dass von dem Verurteilten nach seiner Haft keine Gefahr mehr ausgehen wird. Sie haben ihre Lektion gelernt. Ist natürlich schwierig zu urteilen von außen, aber es hat mich ein bisschen beschäftigt.
Solltest du es mich jetzt auch? Ich gehe ja immer so vom Guten im Menschen aus. Und ich denke, dass er ja nun nicht wirklich jemanden umbringen wollte.
Ja.
Und ich könnte mir schon vorstellen, dass also so viel Grips dann da ist,
ja,
dass er da nicht nochmal wieder mit anfängt. So, und hoffentlich hat er während der Haftzeit auch ein bisschen Therapie gehabt.
Das können wir wirklich nur hoffen, ja.
Dass er gar nicht auf die Idee kommt, das nochmal zu machen.
Ja, also ich glaube nicht, dass ein schwieriger Charakter sich dahingehend ändert, dass der auf einmal ganz friedlich ist und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen, so wie er geschildert wird. Aber du hast wahrscheinlich recht. Also die Wahl seiner Mittel wird er
also sagen wir mal
überdenken.
So, vergewaltiger Kinderschänder, aus welchen Gründen auch immer, die da ihre Taten begehen und so weiter. Daher würde ich vielleicht eher sagen, wenn da mal nicht die Gefahr besteht, dass da nochmal was passiert. Aber bei dieser Sache jetzt so...
Ja. Gebe ich dir recht, dafür spricht auch, dass man nie wieder was von ihm gehört hat. Also er hat gegen sein Urteil Revision eingelegt und tatsächlich hat ihm der BGH in Teilen Recht gegeben. Dann gibt's im Januar 2016 deshalb nochmal ein neues Urteil in dem Fall, das allerdings nicht allzu viel ändert. Die Haftstrafe von Karl-Heinz Morschke verringert sich um ein Vierteljahr auf 10 Jahre und 3 Monate. Das heißt, er würde spätestens dieses Jahr wieder freikommen, wenn er nicht schon wieder frei ist, wegen guter Führung zum Beispiel.
Dann sind wir doch mal gespannt, wie lange die Zündschnur noch beim Majörchen ist.
Ja, aber wie gesagt, da wir nichts mehr gehört haben, können wir davon ausgehen, dass er ein bisschen was dazugelernt hat. Aber
ja, ich möchte weiter über die Autobahn fahren und da, wie gesagt, ich habe genug damit zu tun, das Verhalten der anderen einzuschätzen. Also, liebes Majörchen...
Mach das nicht. Aber du hast recht, es ist eh manchmal so gruselig, wenn einem dann solche Sachen wieder präsent sind. Also zum Beispiel habe ich neulich einen Podcast, glaube ich, gehört über so einen Brückenschmeißer. So weißt du, Holzklotzschmeißer.
Ja, oder was da
manchmal liest man es ja auch irgendwie in Nachrichten oder so. Ja. Und das ist, du fährst, glaube ich, 3-mal an so einer Brücke vorbei, denkst da gar nicht drüber nach. Aber ab dem Moment, wo du dann was gehört oder gelesen hast, ist so, scheiße, auf der Brücke,
geht
da stehen
auch,
Leute.
Geht mir auch, wenn ich dann da drauf zufahre, ich gucke dann da hoch. Ich gucke da hoch, haben die was in der Hand. Mhm. Aber du hast recht, dann vergisst du das wieder. Und dann muss man das wieder irgendwo so auffangen und dann fährt man da wieder ganz anders hinterher.
Ja. Ich vermute, wenn ihr die Folge gehört habt, werdet ihr auch wahrscheinlich so 1, 2, 3 Tage ein bisschen anders Auto fahren.
Viel Spaß auf der Autobahn.
Ja, das tut mir jetzt leid, aber bisher haben sich diese Taten ja zum Glück nicht wiederholt. Aber es ist schon ein einzigartiger Fall, vor allem was die Ermittlungsarbeit angeht und wie lange sich das einfach gezogen hat und an wie vielen verschiedenen Orten das passiert ist. Und vollkommen klar, da hätte was viel, viel Schlimmeres passieren können.
Ja, diese Angst, die da ist, dieser lange Zeitraum, dieses große Gebiet, was das betroffen hat, diese Schwierigkeiten bei den Ermittlungen, aber auch die Personalie des Täters.
Ja.
Also alles ist ein guter Fall.
Danke, nehme ich gerne hin und deswegen hatte ich den für dich vorgesehen. Habe ich extra aufgespart sozusagen. Danke, dass du heute bei mir warst und ich habe dir gesagt, wir werden knapp bei einer Stunde landen in der Länge.
Ich hatte auf 2 Stunden getippt.
Aber wie Sie sehen, hatte ich recht.
Du bist einfach der Fachmann. Du bist der Crack, du bist der Beste und Größte.
Oh Gott, ich rutsche auf irgendwie der Schleimspur hier aus. Aber ja, danke nochmal.
Aber natürlich hast du recht.
Ich wusste jetzt gar nicht, wie ich das zu Ende bringen soll.
Ja, mach so, wie du es privat auch machen würdest.
Ich stimme dir zu. Ich stimme dir stillschweigend zu. Danke, dass du da warst. Es hat wie immer großen Spaß gemacht.
Ich danke dir, ich danke euch und wie gesagt, wenn ihr gerne auch mal einen anderen Podcast habt, Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, findet ihr überall, wo man so Podcasts findet.
Sehr gut. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.